Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast.
Wie und warum stehen wir zueinander? Im Tief wächst du zusammen. Das heißt, der Konflikt ist im Tief und wir müssen da rein, um zu wachsen. Unsere Strukturen und unser Zwischenmenschliches muss im Stress Bestand haben. Was ist mein Drive? Und es kann verschiedene Drive geben. Individuelle Antriebe, gemeinschaftliche Antriebe. Wie können wir jetzt das reduzieren, was dir Leid bringt und was kann erhöht werden, was dir Freude bringt? Ja, es werden negative Emotionen aufkommen. Und weißt du warum? Weil mir die Sache wichtig ist und die Gemeinschaft mit dir wichtig ist.
Wenn man über Teams spricht, gibt es immer die üblichen Schlagworte. Alle müssen an einem Strang ziehen, das gleiche Ziel haben. Gemeinsam kann man Großes erreichen. Wir kennen das. Hinak Smolka ist wieder zu Gast und vermittelt im heutigen Gespräch eine ganz andere Sichtweise darauf, was ein Team überhaupt von einer Gruppe von Menschen unterscheidet, die zufällig das Gleiche tun. Erst unter Stress zeigt sich nämlich, ob der Einzelne Abstriche in Kauf nimmt, um das Team weiterzubringen. Und für diesen Fall können wir uns sogar ganz gezielt vorbereiten. Nicht nur im Sport, sondern auch und vor allem bei der Arbeit und in unseren Beziehungen und in der Liebe. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge.
Hinak, schön, dass du bei uns bist für unsere neue Folge. Bevor wir überhaupt erstmal mit unserem richtigen Thema starten, fällt mir so eine kleine Anekdote ein aus meinem Bachelorstudium, wo wir bei der Einführungsveranstaltung den Tipp bekommen haben, bildet Lerngruppen, sucht euch Lernpartner. Und da hat sich ein Typ gemeldet und hat ganz laut gefragt, wenn ich aber eh der Klügere bin von den ganzen anderen Leuten, wozu brauche ich denn dann eine Lerngruppe? War dann nicht so beliebt im Laufe des Semesters, der Typ. Hat auch nicht so lange wie durchgehalten. Aber man kann es auch im Zweifel auf den Sport oder so beziehen, wenn ich an so einen Michael Jordan denke. Was nützt denn eigentlich mir ein Team, wenn ich selber der Beste auf dem Spielfeld bin?
Ich würde erstmal beginnen mit dem Typen in deiner Uni. Der Benefit davon ist, dass er nicht auf die Fresse kriegt. sympathischer Typ. Um Sympathie geht es da immer nicht mehr drum. Mhm. Kannst du deine Frage nochmal ganz kurz wiederholen? Sie ist mir gerade, ich war so sehr bei dem Typen in der Uni hängen geblieben.
Ich die Sportfrage vergessen habe. Was nützt mir ein Team, wenn ich selber der Beste auf dem Spielfeld bin?
Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dient es dir nicht. Das wäre meine Antwort darauf. Du musst eins verstehen über Teams. Teams existieren aus einem gewissen Grund. Sonst könnte es auch eine Gruppe machen. Und die Frage ist, warum arbeiten wir jetzt nicht mit einer Gruppe, sondern mit einem Team? Weil es so viele verschiedene Aufgaben gibt, und die nur von verschiedenen Menschen und Kompetenzen bewältigt werden können. Deshalb gibt es ein Team. Es gibt eine komplexe Aufgabe und eine komplexe Personenstruktur antwortet darauf. Und wenn du die Aufgabe alleine bewältigen kannst, das ist ja meistens, wenn man jetzt daran denkt, an Einzelspieler im amerikanischen Sport sehr ausgeprägt, dass man da im Basketball, Baseball oder auch Football sind das eigentlich, können Individuum extreme Performance für das ganze Team nach vorne bringen. Wenn wir uns den Football im Fußball mal angucken, dann wird das schon weniger einfach, alleine ein ganzes Team zu elf auszuspielen. Das wirst du heute nicht mehr hinkriegen, wie Maradona damals. Deshalb ist es eigentlich so, du spielst entweder in der falschen Liga, das heißt, du bist Überperformer und dein Team kann einfach nichts und du wirfst 50 Punkte gegen das andere Team im Basketball beispielsweise. Ja, oder es reicht dir aus, Zweiter zu werden, weil das ein richtiges Team mit guten Performern dich schlagen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, auch selbst Michael Jordan, der brauchte auch ein gutes Team, hat das irgendwann verstanden. Ich habe mal in seiner Doku gesehen, dass der ganz lange brauchte, um zu reflektieren, dass er nicht immer den Ball in der Hand braucht. Und das bedeutet, er hat verstanden, dass am Ende muss ich ihn machen, aber ich brauche ihn nicht die ganze Zeit in der Hand. Na, wenn er den Ball nicht in der Hand hat, dann weißt du jetzt, wo der Ball hin ist, nicht zum Gegner. Und das sind einfach Erkenntnisse, die ich glaube, selbst Michael Jordan irgendwann mal hatte. Ne? Müssen wir mal Dirk angucken, die ist spannend.
Generell sehr spannend. Er hat aber auch sein Team so hart gechallenged, so nach dem Motto, bist du bereit, dass ich dir jetzt den Ball gebe? Wenn ich den dir gebe, dann verkack's nicht, weil das ist das letzte Mal, dass du den Ball kriegst. Also solche Ansagen gab es da wohl auch mit in der Umkleidekabine, weil er halt trotzdem sich immer noch als der Beste gesehen hat.
Das gibt's. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Team. Deshalb ist immer die Frage für mich, wie gucken Leute auf Team rauf? Ich habe, es gibt da so leicht romantische Perspektiven und es gibt da leicht verschobene Perspektiven, die sehr einseitig auf ein Team gucken oder aus einer Richtung. Ne? Der eine Typ hat es jetzt gemacht, wo ich sage, nein, da war ein ganzes Franchise-Unternehmen, was diese Spieler ermöglicht hat und was über ein Jahrzehnt hinweg eine Kultur geschaffen hat, wo dann auch Michael Jordan und alle anderen, da gab es ja noch Scottie Pippen und Rodman und hast du nicht gesehen, wer da alles dabei war, zusammengebracht hat. Der Trainer auch und dann wird da einer quasi eine Sache herausgestellt. Das gibt's auch zum Beispiel, dass Leute sagen, wir stellen heraus, es war eine Chemie, die bei uns so war. Und die anderen sagen, es war unser Tiki-Taka. Und es ist ein sehr komplexes Konstrukt, ein Organismus, der von verschiedenen Dingen abhängt. Vielleicht kommen wir heute oder später noch mal ein bisschen drauf.
Ja, dann sind wir auch eigentlich schon voll im Thema drin. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Moin. Zur zweiten Runde mit dir. Freue mich schon echt auf das Gespräch. Im Februar hatten wir ja das Thema mentale Stärke, da hast du dich ja mal kurz vorgestellt. Mentale Stärke war von uns so ein Herzensthema, sind wir über einen gemeinsamen Bekannten dran gekommen. Und heute wollen wir uns wirklich mit dir über deine Expertise im Bereich Teambuilding, Coaching auch unterhalten. Du hast ja geschafft, aus dem Leistungssport mehr oder minder als Teamcoach deine Erfahrung auch auf die Businesswelt zu übertragen. Mhm. Von daher erwarten oder wollen wir mit dir heute auch so ein bisschen diese Brücke schlagen. Was kann man so aus dem Teamsport wirklich mitnehmen, gerade wenn es um Performance-Teams geht? Und auch wir haben uns ja ein bisschen gewandelt im Podcast. Wir möchten uns mit diesen Folgen, die wir jetzt hier aufgenommen haben, noch folgen, auf eine Reise begeben, mehr hin zu einem selbstbestimmten Leben. Und Teams begleiten uns ja täglich in den verschiedensten Formen und Farben, sei es im Sport oder halt auch im sozialen Umfeld. Deswegen das Thema heute Teams, Teamentwicklung, Teamdynamik. Hinnerk, du schaffst es ja eigentlich auf der täglichen Basis, Einzelindividuen auch mit unterschiedlichen Stärken und Interessen wirklich im Team zusammenzuführen, damit sie halt auch als Mannschaft, wie sagtest du es vorhin, auf diese komplexen Aufgaben auch als Team antworten können. Für uns wichtig zu wissen heute, was sind denn da die allerwichtigsten Zutaten, um überhaupt auf komplexe Fragen so antworten zu können.
Gleich mit den einfachsten Fragen am Anfang hier. Lass mich mal nachdenken. Also, es gibt so etwas, ihr müsst euch das vorstellen, es ist tatsächlich ein Organismus, der wie bei einem Kind funktioniert, mit einer Wirbelsäule, mit einem Herzen und mit einem Gehirn. Und wenn du die Frage stellst, reicht eine dieser Komponenten aus, würdest du immer sagen, nein, ist eine Person nicht lebensfähig, wenn diese zwei anderen Komponenten fehlen oder auch nur eine Komponente davon. Das heißt, es ist ein gleichzeitiger Aufbau dieser verschiedenen Komponenten und es gibt Sportteams, die brauchen mehr Gehirn, es gibt Sportteams, die brauchen mehr, Teams allgemein brauchen mehr Herz, andere brauchen mehr die Wirbelsäule, manche brauchen alles zusammen, siehe Sportteams. Das heißt, es heißt nicht im Unternehmen, dass alles, was Sportteams machen, auch für Unternehmensteams funktioniert. Das Nummer eins. Und wenn wir sagen, okay, was ist da das Wichtigste, dann würden die meisten Menschen antworten, Vertrauen. Boah, da würde ich jetzt nicht Nein sagen, aber da ist schwer zu beginnen. Da würde ich sagen, da endet man eher irgendwann. Das ist ein Gefühl, was sich einstellt. Also es geht um natürlich die Kompetenzen in einem Team. Es geht um die fachlichen verschiedenen Kompetenzen. Und ein Konstrukt, was damit einhergeht. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen, ein Dreieck visualisieren. Ihr habt einmal das gemeinsame Ziel, ihr habt ergänzende Fähigkeiten und ihr habt eine gegenseitige Verantwortung. Diese drei Komponenten sind im Kern immer die Voraussetzung für ein Team. So. Wenn ihr das hinbekommt, dann habt ihr erstmal sowas wie eine Wirbelsäule. Daran können sich sehr viele Menschen orientieren und diese Dinge hängen voneinander ab und beeinflussen Teamdynamiken. Wenn diese drei Sachen nicht gegeben sind, sprechen wir im Kern nicht von einem Team, theoretisch gesehen. Das heißt, ich muss also wissen, nehmen wir mal ein Sportteam, um das zu vereinfachen, ich will ein Fußballspiel gewinnen. Ich habe einen Torwart, einen Verteidiger, einen Mittelfeldspieler, einen Stürmer. Und wir sind uns darüber bewusst, dass wir nur gemeinschaftlich gewinnen oder verlieren können. Das ist sogar ein Szenario, was du nicht abwenden kannst. Du kannst sagen, ich habe 10 Tore geschossen. Wenn deine Mitspieler 11 Tore reinlassen, hast du trotzdem verloren. Da kannst du ein toller Hecht sein, aber diese gemeinsame Verantwortung ist also strukturell verankert. Das bedeutet, es gibt eine gemeinsame Verantwortung, aus der du dich nicht rausstehlen kannst. Man kann zwar deine individuelle Performance bewerten und sagen, den Teil hast du gemacht. Du warst also besser als der andere in diesem Team, aber du kannst nur als Ganzes gewinnen oder verlieren. Wenn diese Verantwortung strukturell nicht da ist, dann wird es sehr, sehr schwer für Leute, sich der Team-Challenge hinzugeben. Die zweite Komponente, die zweite Area, auf die ihr gucken könnt, und das ist das nächste große Feld, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Die Frage ist da, okay, wie und warum stehen wir zueinander? Da würde ich sagen, das ist der andere Punkt, wo man sagt, es geht um ein Beziehungsmanagement, sagen wir es mal so, beziehungsweise eine Klarheit, eine Verantwortung. Da sind wir wieder bei der Verantwortung. Das wird ein großer Prozess in Teams sein. Verantwortung und Bewusstsein. Und diese Verantwortung bezieht sich nicht nur auf das Arbeiten. Das ist ein kleiner Spoiler-Alarm, wenn man da mal reinguckt. Es geht viel um Menschlichkeit. Es geht um Menschen, die mit Menschen arbeiten. Es geht um verschiedene Perspektiven. Und da ist es sehr wichtig zu gucken, was ist eigentlich unsere gemeinsame Orientierung. Da kommen wir wieder zum gemeinsamen Ziel zurück. Aber ich würde sagen, diese zwei Komponenten sind erstmal elementar im Vordergrund und damit kann man das meiste auch abspeisen. Wir können später noch tiefer gehen, aber da würde ich mich erstmal, das ist das Wichtigste, sag ich mal.
Das war auch ein gutes Stichwort mit der Verantwortung. Du hast ja vorhin schon mal anklingen lassen, auch nicht jede Gruppe von Menschen ist ein Team. Das heißt, wenn ich nur so lose einfach sage, ach, lass doch mal ein bisschen irgendwie spielen, wenn einer keinen Bock mehr hat, dann geht er wieder nach Hause. Das ist dann halt was anderes als wirklich ein Team, was sagt, hey, wir wollen wirklich auch bis zum Schluss zusammen spielen oder zusammen den Wettkampf bestreiten und gewinnen oder gemeinsam verlieren, aber irgendwie halt dranbleiben.
Da würde ich sagen, das sind beides Teams. Die einen funktionieren nur besser als Team und die anderen haben eine Dysfunktionalität drin. Und das ist die entscheidende Frage. Wann ist ein Team? Ist schwierig. Ihr seht, es ist eine Verantwortung. Wenn wir zu dritt in der Gruppe draußen stehen, und jemand von euch beiden dann entscheidet sich, jemanden zu hauen, dann wird die Polizei uns nicht alle als Kollektiv festnehmen. Und ich sage, das war ja nicht ich. Aber ihr standet ja in der Gruppe. Kennst du ihn? Ich sage, ich habe mit dem nichts zu tun. Ja, bei einem Team hätten wir das Gleiche an, sehen wahrscheinlich gleich aus und der würde sagen, naja, ihr seid die Gruppe. Ne? Aber ja, wie gesagt, da, lass uns weg von der Definition von Gruppe und Team, das ist eher unspannend. Ich würde eher darauf hinweisen, wo es spannender für mich wird als Teamcoach. Okay? Lass uns dahin. Weil, gerne. Das habt ihr so, das kenne ich in so gewissen Seminaren oder in Büchern, das ist für mich so ein Laberababa. Was ist jetzt so eine Definition von Respekt oder Vertrauen? Who cares? Das ist da, wo du arbeitest, im Endeffekt unwichtig. Die wichtigste Komponente mit Teams ist zu verstehen, dass Teams im Stress arbeiten. Das heißt, unsere Strukturen und unser Zwischenmenschliches muss im Stress Bestand haben. Wenn es das nicht hat, werden wir in der Situation, wo wir uns am meisten brauchen, am wenigsten funktionieren. Und deshalb ist für mich, bin ich sehr kritisch mit Teamansätzen, Teambuilding, Teamentwicklung, weil ich immer sage, es entspringt nicht der Realität, es ist ein Konstrukt, es ist abgekupfert von zum Beispiel einem Sportteam, was gut funktioniert hat. Aber wenn ihr mal einen Basketballer fragt, der 10 Jahre in 10 verschiedenen Saisons gespielt hat, mache ich jedes Mal, wenn ich irgendwie beginne mit denen, wie oft hast du wirklich in einem funktional guten Team, wo du sagst, das war wirklich ein super Team, wie oft hast du da gearbeitet? Die Quote ist 1 zu 10, 2 zu 10. Ist schon komisch, dass alle Teamsportler sind und gerne Teamsport machen. Alle wollen sie gewinnen. 100 Pro. Da kommt keiner hin und sagt, ich verliere heute. Und alle wollen im Team arbeiten. Und sein Erfahrungswert ist, dass er es nur einmal in 10 Jahren hinbekommen hat, ein gutes Team zu schaffen. Das müsst ihr mal überlegen. Das ist deren Profession. Und daran gucken Unternehmen sich etwas ab. Und ich sage, versteht ihr, die Problematik da drin ist, dass es so schwer ist, das zu machen, dass es 9-mal nicht hinkaut. Und da reden wir jetzt über sehr spannende Geschichten, wo ich sage, da ist, wo meisten Leute im Teamarbeit sich wiederfinden, wenn sie dem jetzt zuhören und sagen, ja, das ist immer nicht Happy Clappy und High Five. Teamarbeit ist richtig ackern. Wer einen Beziehungspartner hat, ein Kind hat, ich würde mal sagen, da kommt ihr sehr nah an Teamarbeit ran. Da wirst du merken, alter Schwede, das ganze Glück, was wir haben, basiert auf viel Arbeit, sehr viel Zuwendung, Verständnis, Liebe, so, ne?
Das passt genau zum Gedanken, den ich hatte, als du es mit dem Stress gesagt hast. Das fand ich einen eine saucoole Beobachtung von dir, dass erst dann quasi sich auch ein Team beweist gewissermaßen, wenn es halt im Stress funktioniert. Und das kann man ja eben dann wirklich auch bei Beziehungen wahrscheinlich ganz gut sehen, dass sobald es dann irgendwie hart auf hart kommt und man sich nicht mehr zusammen irgendwie leiden kann, dann ist das vielleicht nicht ganz so cool. Und wenn gerade alles läuft, sich da gegenseitig auszuhalten, das kann halt jeder. Vielleicht ist das auch da schon der Unterschied, ob ich halt als Team funktioniere oder ob ich einfach nur mal ganz gerne ein bisschen Freizeit miteinander verbringe, aber dann, wenn es doch irgendwie ernst wird, ja doch nicht so gut zusammenpasst. Der andere Aspekt mit diesen Teamsportlern, die quasi gar nicht in Teams gearbeitet haben, da habe ich so als Laie die Vorstellung, vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass dann in diesen nicht funktionierenden Teams vielleicht eben einfach jeder so seine eigenen Ziele hatte, die aber eben gar nicht zusammenpassen. Also so wirklich so innen drin. So, natürlich sagt jeder, ja, ich will gewinnen mit der Mannschaft, aber das ist ja nicht unbedingt was in dir selber so drin steckt. Da gibt's halt auch Leute, die halt einfach sagen, ich will die meisten Körbe werfen, im Vergleich zu meinen Mitspielern zum Beispiel. Obwohl das vielleicht gar nicht eben das ist, was dich zum Schluss als Team gut dastehen lässt, sondern dann schnappst du vielleicht irgendwelchen Leuten den Ball weg, die aber gerade viel besser positioniert sind oder sowas. Oder der eine sagt einfach nur, ach, ich will Hauptsache meinem Date erzählen können, dass ich in der Liga spiele, aber was ich dann dabei erreiche, ist dann irgendwie auch wieder zweitrangig oder so. Ist das so ein Punkt vielleicht mit, der da reinspielt, dass so diese Einzelziele nicht ernsthaft auf das gemeinsame Ziel passen?
Ja, absolut. Das spielt auf jeden Fall rein. Lass mich mal ein Beispiel nennen. Ich verbinde das, was du gerade gesagt hast, in der Schwierigkeit, dir etwas zu erklären, in einer Dynamik, in einem Beispiel, wo wir gleich mal kurz durchtanzen. Ist das okay für euch? Jetzt komme ich auf das Beispiel zurück von Mann und Frau. Ja, dass doch Leute für eine Beziehung was mitnehmen können, wenn sie heute wollen, und gleichzeitig die Schwierigkeit der Kommunikation und Dynamik in Teams verstehen. Wenn du in eine Beziehung gehst mit einer Frau und sagst, lass uns mal über nach, sagen wir mal, 3-4 Wochen gutes Kennenlernen, 2 Monate, ich weiß nicht, über Fremdgehen uns unterhalten. Dann was glaubt ihr, was die erste Reaktion sein wird, wenn ich das ausspreche und sage, lass uns mal darüber reden?
Bin ich hier nicht gut genug?
Gut. Als allererstes fange ich an zu sagen, ich vermeide jetzt etwas. Warum sollte ich das riskieren, richtig? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich liebe dich, ich möchte mit dir Beziehung haben, ich habe super... Ach, das ist eine, endlich wieder mal eine getroffen oder einen. So, und schon das erste Problem, ich vermeide etwas. Nun ist es so, dass ich sage, pass mal auf, ich finde dich so toll, ich möchte eigentlich darüber reden, weil ich mit dir eine langfristige Beziehung haben möchte. Das bedeutet, ich mache mir eine Zukunftsvision von uns und sage, dass es eventuell zu Stress kommen könnte. Und der Stress könnte darin bestehen, dass wir beide uns nicht mögen. Wir sind in schwierigen Lebensphasen. Es ist einfach alles schwer und es funzt einfach gerade nicht. Und in diesem Moment, ihr wisst, wie es ist, wer kommt da auf einer Party rein oder wer in einer Bar oder im Geschäftsgebaren oder irgendwo kommt da die Versuchung rein und sagt, hi. Und ich sage, weißt du was, das Problem ist, dass in dem Moment sind wir erstens gespalten, emotional, wir haben uns nicht in der Perspektive, wir haben uns in den Augen verloren und du kommst in eine Situation, wo du über uns beide entscheiden musst. Möchtest du nicht wissen, wie du damit umgehen sollst, wenn wir doch lange zusammenbleiben wollen und diese Schwierigkeit eventuell auf uns zukommt? Die Intention, also über Fremdgehen zu sprechen, heißt erstens, ich kann eine Gefahr sehen, die ich als Gefahr identifiziere und sage, das möchte ich nicht. Es gibt ja auch andere Beziehungsprogramme, aber sagen wir mal Monogamie oder da, so. Auf jeden Fall ist es etwas, was ich sehe und sage, da möchte ich nicht mit dir nicht hin. Und es ist eine so große Schwierigkeit, dass ich überlegen muss, wie lösen wir das zusammen? Wenn wir in dem Moment sind, werden wir uns nicht anrufen und 3 Stunden telefonieren, wie wir das ganze Problem lösen wollen. Das ist es nicht. Dann machst du es oder machst es nicht. Wie auch immer. Verschweigst es, whatever. Da fängt der Scheiß an. Im guten Zustand können wir noch darüber reden, was Stressiges auf uns zukommt. Und das ist bereits schwer für Leute. Allein die Vorstellung, darüber zu reden, ist bereits schwer. Das bedeutet, übersetzt für Unternehmen, für Leute, die im Unternehmen sind. wenn mein Chef nicht meiner Meinung ist und eine wichtige Entscheidung treffen muss, die eventuell mich benachteiligt, aber dem Team etwas Gutes tut, kann ich mich äußern, ist es für mich wichtig? Dann sagst du, ja, jeder will das haben, richtig? Wann fängst du damit an, darüber nachzudenken, das zu etablieren? Weil du weißt, das ist die Funktionalität in dem Gemeinsamen, das wir anstreben. Ich kann dir immer Hallo sagen, Kaffee bringen, Käsekuchen und so weiter, aber in dem Moment, wo das Wichtigste ist, jetzt nicht zu schweigen und jetzt deine Meinung zu sagen und jetzt zu vertrauen darin, dass wir eine gemeinschaftliche Perspektive haben, das baust du vorher auf. Und das ist das, was die meisten Leute nicht tun. Es wird also auch in Sportteams, so oft es ist, sie kommen erst in eine Situation, jetzt steigen wir ab, jetzt müssen wir zusammenhalten. Das wäre so, als würdest du Fußball spielen und jetzt musst du einen Winkel treffen. Und ich sage, hast du es nicht geübt, triffst du den Winkel nicht. Hast du nicht geübt, im Stress gemeinschaftlich zu kommunizieren und zu agieren, kannst du das nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Es ist in dem Moment extrem viel schwieriger als im Normalen. Und das ist die Dynamik, die die meisten unterschätzen.
Aber das ist auch genau das im Individuellen. Wir haben alle diese romantische Vorstellung, wenn der Moment kommt, dann, ja, I will rise to the occasion. Aber im Endeffekt, du fällst nur auf den Level deines Trainings zurück und kannst dich noch so sehr anstrengen. Klar, da gibt es ein bisschen Adrenalinschub, aber solange du es nicht geübt hast, ja, schön. Aber im Gedanken schön, aber in der Realität fällst du halt auf den Boden. Das heißt, im Endeffekt schwierige Themen ansprechen in guten Zeiten mit der Intention, in stressigen Situationen einen Fallback zu haben. Auf jeden Fall keine einfache Sache, kann ich mir gut vorstellen, weil auch nicht jeder damit umgehen kann. Gerade auch das Thema Fremdgehen. Ich werde es heute Abend mal ausprobieren. Sollte ich Probleme kriegen, rufe ich dich an.
Meinst du jetzt das Ansprechen oder meinst du jetzt
das Ansprechen? Nein, aber grundsätzlich schon nicht so einfach. Und dieses Tool nutzt du, um auf ein gemeinsames Ziel hinzuführen.
Du musst dir überlegen, egal was du gerade gesagt hast, du steuerst ja irgendwann mal drauf zu. Also egal, was wir jetzt reden, ja. Deine Beziehung kann 10, 20, irgendwann gibt es mal einen Knick, der doller ist als der letzte. Und woran wächst übrigens eine Beziehung? An Hochs oder an Tiefs?
An die Tiefs, die man überwindet. Gemeinsam.
So ist es, mein Freund. Genau. Und jetzt sage ich, okay, wenn das gemeinsam ist, dann sage ich, ey, kannst du mal gucken, wie viele Tiefs ihr schon durchgegangen seid, ob das eine einfache Frage ist oder eine leichte Frage. Verstehst du, vielleicht seid ihr auch schon durchgegangen, who knows? Aber es geht darum zu sagen, man steuert auf diese Situation so zu. Und wenn mir die Gemeinschaft wichtig ist und dieses Ziel, gemeinschaftlich ein Kind zu erziehen, ein Unternehmen zu gründen, ein Basketballteam erfolgreich zu sein, wenn mir das wichtig ist, habe ich eine Verantwortung, mir gewisse Gedanken zu machen über eine Dynamik, in die ich höchstwahrscheinlich, sehe die Basketballer, reintappen werde. Und da sagen die, Hauptsache, wir passen den Ball. Hauptsache, das wäre so, als würdest du sagen, Hauptsache, wir haben das Kind rechtzeitig abgegeben beim anderen, dass das nahtlos übergeht. Das ist eine gute Organisation, aber noch keine gute Teamarbeit oder Wertschätzung oder irgendwas.
Lass mal den Spieß umdrehen. Ja. Jetzt bin ich der Mitarbeiter oder das Teammitglied, was jetzt genau diese Perspektive von seinem Gegenüber, von seinem Teamcoach, von seinem Teamcaptain oder Vorgesetzten mitgegeben bekommt. Und es passt überhaupt nicht zu den Wertvorstellungen, die ich jetzt habe. Wie gehe ich damit um? Was für Möglichkeiten habe ich, vielleicht doch drüber nachzudenken?
Ja, da machst du eine ganz schöne Frage auf, weil erstens könnte ich dich fragen, warum hast du nicht, bevor du ins Team gegangen bist, auf deren Werte geguckt? Dann die zweite Frage ist, welche Werte meinst du genau? Die kollektiven Werte oder die Werte deines Vorgesetzten? Die kollektiv anerkannten des Teams oder die des Vorgesetzten?
Mein eigenes Wertesystem, das nicht mit dem übereinstimmt, was mein Chef oder mein Teamcoach oder mein Teamcaptain mir jetzt gerade mitgibt. Ein wirkliches Gap zu dem, wo eigentlich die Erwartung ist hinzugehen und auf dem Level, wo ich es bin. Nicht Performance-Level, sondern einfach mein Zielbild ist ganz woanders. Also wir treffen uns eigentlich gar nicht.
Für diesen Krisenfall drum. Der Trainer sagt, ey Leute, für diesen Krisenfall, wenn die Gegner zu gut sind, dann geben wir auf und schütteln allen die Hand, weil sie gut gespielt haben. Und du sagst halt, nee, so ein Scheiß, ich will bis zum Letzten kämpfen, ich will denen nicht die Hand geben, ich hasse sowas.
Ja, wo ist das Problem?
Wie kriege ich für mich selber dieses Gap überbrückt? Ich meine, ich kann jetzt sagen, nö, mir egal, mach doch, was du willst, ich ziehe mein Ding durch. Dann werde ich aber relativ schnell ins Ausgedrängt, wenn das restliche Team da mitläuft.
Das ist leider zu unkonkret, weil es etwas die Nuancen der Teamarbeit weglässt. Ich kann sagen, ja, pass auf, du willst beispielsweise die AfD und ich bin jetzt eine ganz andere parteiliche Richtung. Ja, das sind ja nicht meine Werte. Meinst du das? Oder meintest du jetzt grundsätzlich den Fair Play im Sport? Meinst du eine ökonomische Perspektive, dass du sagst, Kapitalismus ist gut oder nicht? Was genau meinst du? Es ist die Frage, was ist die Funktion deines Teams? Und da muss es ja schon mit der Arbeitsweise zu tun haben, mit der du lange schon mitgegangen bist. Oder wie, da müsste man, also die Frage wird immer spezifischer, wo ich sage, wie gehe ich damit um? An verschiedenen Stellen kannst du damit umgehen. Und du kannst immer Verantwortung übernehmen. Du kannst aus einem Team rausgehen. Du kannst dich von Teams verabschieden. Du kannst auch von Mitarbeitern dich verabschieden. Das ist manchmal eine sehr, sehr gute Lösung. Manchmal gibt es kein Zusammenkommen, weil es da nicht passt. Da wollen manche Leute etwas passend machen, was nicht passt. Gibt es auch in Beziehungen ganz viel, aber anyways. Und es gibt etwas, wo man sagt, ja, jetzt bist du irritiert. Wovon? Und was hat das genau mit deiner Berufung zu tun? Also dann spricht man meistens von einem Professionalitätsgrad. Ich mache meinen Job und ich unterdrücke quasi meine Persönlichkeit oder ich unterdrücke persönliche Werte von mir oder ich positioniere mich zu denen nicht. Manche Leute schaffen es, ihren Job zu machen und gleichzeitig sich zu positionieren und eine Stellung zu nehmen, zu sagen, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich folge deiner Führung. Es kann die Entscheidung sein, zu sagen, ich bin nicht deiner Meinung und deshalb folge ich deiner Führung nicht mehr. Es kann sein, ich bin nicht deiner Meinung und deshalb habe ich noch nie deiner Führung gefolgt. Also verstehst du, die Frage ist der Position, es ist eine sehr unspezifische Frage, die sehr schwer zu beantworten ist.
Also, war auch Sinn und Zweck der Sache, weil es gibt unterschiedliche Situationen, in denen ich überhaupt nicht damit übereinstimme, was mein Vorgesetzter mir sagt oder, also bezieht sich jetzt nicht direkt auf mich, aber so im Generellen, wir sollten ja auch immer versuchen, uns die Perspektive von Freunden, Kollegen, Teammitgliedern anzuschauen, die halt wirklich ein ganz anderes Bild haben. Aber das, was du gesagt hast, ist schon eigentlich glasklar, schwarz auf weiß. Wenn es überhaupt nicht passt, dann hast du halt auch die Chance zu sagen, nee, dann passt das nicht und dann ziehen wir hier auch einen Schlussstrich.
Das ist ja sogar cooler zu erkennen, bevor die Krise eintritt. Das heißt, wenn du eben diese Krise, die vorher ausmalst und da, vielleicht ist das auch das, was du mit den Werten meintest, Diego, oder quasi so dein Vorgehen besprichst. So, was machen wir in diesem Fall, wenn dieser schlechte Fall eintritt, wo wir dann alle in Stress geraten? Und da stellst du halt fest, so wie wir handeln würden, das passt überhaupt nicht zusammen. Dann ist aber in dem Moment diese Krise noch nicht da. Und dann kannst du halt vielleicht sagen, dann verabschiede ich mich halt lieber aus dem Ganzen. Oder ich entscheide vielleicht in dem Moment, wo die Krise noch nicht da ist, handle ich dann vielleicht doch so wie der Rest der Gruppe, auch wenn es meinem Naturell nicht entspricht? Oder lege ich mir schon irgendeine Abweichstrategie zurecht, wo ich da so ein bisschen kompatibel mit bin?
Muss ich einhaken, Jungs, weil hier ist genau der Fehler, der den meisten passiert. Du redest über einen Konflikt, Diego. Ja, du hast einen Konflikt und die Frage ist nicht, wie löst du den Konflikt für dich, wie löst du den Konflikt gemeinsam? Das bedeutet, wenn ich in einem Team arbeiten möchte, erfolgreich, und sage, ich möchte etwas entwickeln, dann wird mir dieser Konflikt nicht im Weg stehen, meine Initiative zu ergreifen und auf mein Gegenüber zuzugehen und mit ihm gemeinsam oder ihr darüber zu sprechen, was mich in der Zusammenarbeit irritiert und was wir verändern müssen, damit wir zu unserem Ziel weiter produktiv kommen. Die meisten Menschen haben eine Schwierigkeit mit Konflikten, weil Konflikte aus einem Erfahrungswert heraus sehr negativ behaftet sind. Ich habe mit meinen Eltern damals gestritten, Konflikt mit meinem Lehrer habe ich eine 6 bekommen, Konflikt auf dem Fußballfeld habe ich einen aufs Maul bekommen, Konflikt mit meiner Freundin, sie hat Schluss gemacht, ja. Also es ist nie erfolgreich, Konflikte führen immer zu negativen sozialen Empfinden. Okay. Das Problem ist, dass da eine Problematik drin ist. Wir haben festgestellt, im Tief wächst du zusammen. Das heißt, der Konflikt ist im Tief und wir müssen da rein, um zu wachsen. Das heißt, der Konflikt besteht ja auch jetzt, oha, die haben umgestellt, wir spielen 11 gegen 11 Fußball, jetzt spielen die doch nicht offensiv, sondern defensiv. Ja, jetzt mache ich die Lösung, ich spiele trotzdem alleine weiter. Also nein, da müssen wir gucken gemeinschaftlich, wie wir darauf reagieren, auf das Problem. Und die Idee eines guten Teams bedeutet doch, im Konflikt zusammen zu stehen. Das heißt, wenn ich die Frage dir stelle, dann frage ich dich, jetzt würde ich dich, wenn ich dich beraten würde, Diego, und als Person würde ich sagen, was ist dein Benefit davon? Was hast du von diesem Team und was ist der Kostenpunkt für dich? Also, kriegst du Ruhm, kriegst du Geld, erfüllst du dir deine Lebensaufgabe, weil es genau das ist, was du machen möchtest? Hast du die Beziehungen, die da drin sind? Was ist es, was da quasi für dich wichtig ist? Und was kostet dich das? Wie können wir jetzt quasi im Prinzip das reduzieren, was dir Leid bringt, und was kann dir erhöht werden, was dir Freude bringt? Dann sage ich, weißt du was, Diego, das kannst du nur mit deinem Gegenüber. Ich kann für dich gar nichts tun. Dein Gegenüber ist die Person, weil sie mit dir in einer Verantwortung hängt, die ihr beide realisieren müsst. Und ihr beide seid voneinander abhängig. Sie muss auf dich reagieren. Ansonsten merkst du ja, kriegst du Dropout-Gedanken. Deine Performance geht runter. Du stehst nicht dahinter. Du küsst jemanden mit, obwohl du ihn nicht magst. Ja, das fühlt sich richtig gut an. Ja, also. Und das ist der Punkt, dass man sagt, alle Leute fangen an, in einem Konflikt an sich zu denken. Und das ist erstmal ein Reflex, den ich verstehen kann, aber nicht dazu führt, dass wir Gemeinschaftliches erreichen und verbessern. Also, es ist die, wenn ich darauf antworten könnte, und jetzt habe ich meine Antwort geändert, dann würde ich sagen, stell dich dem Konflikt. Weil der Konflikt, der kommt wieder. Geh ins nächste Ziel, machst das gleiche Problem mit einem anderen Wert, mit einem anderen Klienten, mit einem anderen Kunden, bla bla bla. Also stell dich dem Konflikt, geh in den Konflikt rein und versuch Gemeinsamkeit dort herzustellen. Ich habe ich arbeite mit meinem Onkel seit 30 Jahren, seit 15 Jahren zusammen. Er ist seit 30 Jahren Unternehmensberater. Und er hat heute einen Spruch losgelassen, der passt hier ganz gut. Es geht darum, ein Vertrauen zu etablieren, dass Widerstände und auch gegenseitige Perspektiven aushält. Das Miteinander muss einen Dissens aushalten können. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bin ich daran interessiert, warum ist dein Wert berührt, Diego? Das wäre mein Interesse, wenn ich mit dir zusammenarbeite. Du aber hast die Verantwortung zu sagen, wenn es bei dir aufstößt, siehe das Fremdgehbeispiel, dass ich jetzt hinkommen muss und sagen muss, das Problem sehe ich auf uns zukommen, weil ich habe folgenden Wert. Du wartest aber ab, und das ist die Verantwortung, die du trägst, vermutlich, und das ist ein ganz normaler Reflex, du wartest ab, bis dieser Wert kollidiert. Und ich sage, warum guckst du dir erst an, wenn er kollidiert? Das ist wie mit allen im Leben. Oh, erst tut der Ellbogen weh, dann tue ich alles drauf. Okay, ich hätte auch vorher nachdenken können, ob ich 10 Kisten irgendwie tragen kann, aber anyways. Also das Problem kommt immer erst auf und dann merkt man, was quasi müssen wir vereinen. Und deshalb sind die meisten Teams nicht so schlau und bereiten sich vor auf solche Konflikte. Ich hoffe, das wird die Zukunft sein. Und da versuche ich Leute seit 15 Jahren von zu überzeugen. Aber die wollen erst leiden. Das ist wie mit der Bandscheibe von 1982. Das wird dann operiert und nicht im Präventiv Sport machen. Aber anyways. Also es kommt immer zu dem Konflikt. In dem Konflikt kommt der Schmerz und jetzt fange ich an zu agieren. Und der Reflex ist Fliehkraft auseinander statt zueinander. Und die Kohäsion, das, was uns zusammenbringt, das beide müssen wir beide vorher klar haben, damit wir aufeinander zusteuern, wenn wir uns nicht mögen, wenn eine Werteorientierung da ist.
Ich finde gerade in diesem, also dieser Gedanke mit dem Krisen vorwegnehmen und sich darüber schon mal Gedanken machen, hat noch einen anderen Aspekt, den ich da ziemlich spannend finde, und das sind die Emotionen. Denn üblicherweise fange ich ja erst recht in Krisensituationen an, emotional zu reagieren. Das ist ein Stück sicherlich stressbedingt, weil ich mich ja dann auf bestimmte Sachen einfach fokussiere. Das ist ja der Inhalt auch des Stresses im Körper, dass ich halt nicht so diesen Blick weite und mal so ein bisschen alles auf mich wirken lasse. Und es geht eben dann auch dahinter mit Enttäuschungen, mit selbst im einfachsten Fall nicht mehr persönlich, sondern ich habe dann vielleicht das Ziel gehabt und merke gerade, ich erreiche das nicht. Und dann bin ich darüber irgendwie traurig oder sowas. Und üblicherweise ist es, also dann quasi aus dieser emotionalen Lage heraus so einen Teamgedanken zu fassen, ist wahrscheinlich sehr schwer. Auch wieder zum Beispiel, wenn ich mir das bei einer Beziehung vorstelle. Wenn ich jetzt in einer emotional stabilen Situation oder unangespannten Situation mir über sowas Gedanken mache und auch vielleicht schon so ein paar Handlungen bespreche oder wie gehen wir dann vor, wie gehen wir miteinander um, was tun wir dann in dem Moment, dann habe ich das ja schon als Guideline in dem Moment, was ich jetzt denn tun soll. Und wenn es gut läuft, dann kann einem der andere das nicht mal irgendwie emotional auslegen und sagen, oh, jetzt macht er hier ganz sachlich eine blöde Liste, dabei soll er mich doch lieber in den Arm nehmen, weil du hast dich ja vorher committed. Und kannst dich eben auch darauf berufen, was du gemeinsam beschlossen hast. Und das kann wahrscheinlich in dem Moment wirklich viel, gerade vor diesen negativen Emotionen, doch einige rausnehmen. Und ein Stück weit kann man ja sogar die negativen Emotionen auch schon mit einplanen und schon ein paar Vorkehrungen treffen. Und ich glaube, dadurch kann man auch es wahrscheinlich wirklich gut schaffen, durch so eine Krise auch besser durchzukommen. Das wird sicherlich trotzdem nicht leicht. Die ist ja trotzdem noch eine Krise und nicht einfach nur ein Programmpunkt, den ich abfahre. Aber wenn ich eben davor denke, ach, das wird schon nicht passieren und schlittere rein, hab dann halt noch das Emotionschaos dabei, wo ich nicht besonders sachlich agieren kann, auch wenn ich theoretisch da gemeinschaftliche Werte habe, klingt mir das echt sau wichtig, das vorher zu tun.
Ich glaube, du hast einen richtigen Punkt angesprochen. Wir sind ja alle emotionale Wesen. Und wenn man jetzt auch mal das Marketing aus dem Sport sieht, dann freuen sich ja immer alle. Ne? Und diese super Emotion bei 60.000 und alle. Ne? So. Und es geht um Emotionen, tatsächlich. Und die Frage ist, woher schöpfen wir unsere Emotionen? Und auch, du hast gesagt, Hauptsache wir bleiben dann sachlich, so ein bisschen nach dem Motto. Ich sage, nee, es geht auch darum, wie wir uns emotional begegnen. Und eins kann ich euch empfehlen, diese negativen Emotionen nicht zu vermeiden. Es geht aber darum, die negativen Emotionen konstruktiv zu nutzen, statt destruktiv. Das heißt, ja, es werden negative Emotionen aufkommen. Und weißt du warum? Weil mir die Sache wichtig ist und die Gemeinschaft mit dir wichtig ist. Und wenn man das grundsätzlich verstanden hat und immer wieder sagt, es regt mich auf, weil du bist zum 10. Mal unpünktlich. Damit bin ich nicht überzeugt, dass wir irgendwo hinkommen. Dann habe ich eine Emotionalität drin, weil mir etwas wichtig ist, ein Commitment. Die meisten Leute verstehen Aufregung immer als sehr negativ an. Ich sehe es immer als Commitment. Es ist mir etwas sehr wichtig und deshalb bin ich emotionalisiert. Je mehr einer schreit, oh, was ist los, sage ich, desto mehr höre ich hin und sage, pass mal auf, was genau muss ich verstehen? Und da geht es, glaube ich, auch um ein emotionales Verständnis. Es geht um eine zwischenmenschliche Beziehung. Die hast du mit jedem. Und manchmal ist es gut, wie gesagt, wer hier Vater ist, wird verstehen, manchmal hast du recht, aber dann greifst du dein Recht nicht durch, weil du merkst, du brichst deine Persönlichkeit oder ich lasse ein Auge zu sein oder ich bin jetzt nicht so streng oder ich nehme doch jemanden im Arm, weil es uns als Beziehung besser damit geht, als wenn ich mich durchsetze. Und somit gibt es eine Perspektive, die man einnimmt. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass es wirklich eine Perspektivfrage ist. Ihr stellt ganz oft die Perspektive immer aus meiner Perspektive. Ich. Was kann ich tun damit? Und was ist uns? Was ist die Perspektive uns? Es gibt einen Menschen, der könnte jetzt anrufen bei euch und ihr würdet sofort diesen Podcast verlassen. Ich brauche deine Hilfe jetzt sofort. Ihr würdet sofort ohne Kommentar rauskennen. Kennt ihr beide, ne? Beide nicken übrigens für die Podcast-Zuhörer. Ja. Da ist doch ein uns oder bin ich doof? Da gibt es doch eine Beziehung, die ihr habt, die so viel Wert hat, dass ihr sagt, okay, da denke ich an uns. Ich möchte das schützen. Du und ich haben eine Funktion, aber das Wir braucht auch etwas von uns. Und ich glaube, da ist die Frage anzusetzen, was brauchen wir an Emotionen? Was brauchen wir an, weil wir ein Spaßteam sind. Wir sind Cheerleader. Wir müssen gute Laune verbreiten. Also brauchen wir auch Positivität. Und braucht übrigens jener, aber anyways. Und die Frage ist dann, wie erhalten wir das aufrecht den Stress? Immer wieder. Und das ist der Fokus. Ich würde dir empfehlen, für jeden Tipp, den ich dir jetzt heute geben kann, ist, guck dir an, was wird von dir verlangt, dass wir gelingen? Was kann ich dafür tun, dass wir gelingen? Und wie viel schwerer wird es im Stress? Was erfordert es dann von mir? Das sind die zwei Orientierungen, die ich, das beantworte, das ist ein Universalschlüssel im Prinzip. Weil wenn du jemanden beeinflusst und wenn du anfängst, von dir aus etwas zu tun, dann musst du dir der Dynamik bewusst werden, dass dein Gegenüber darauf das annimmt, adaptiert und sieht. Schreie ich, schreit mein Gegenüber. Zeige ich Respekt, kriege ich Respekt. Es gibt einen Leitsatz, den habe ich mit jedem Team, mit jedem Sportteam. Unterschätze niemals deinen Einfluss auf deinen Teamspieler. Das sage ich denen 1000 Mal, die raffen das nicht, was das bedeutet. Und es geht darum zu verstehen, welchen Einfluss man hat auf sein Gegenüber und in dem Kreieren des Miteinanders. Der ist so extrem groß, dass die meisten Leute es unterschätzen und nicht wissen, wie viel Einfluss, sie kennen ihn nicht und sie unterschätzen ihn, wenn sie ihn kennen. Und der ist immens. Geh mal raus heute und gib mal einem bedürftigen Menschen auf der Straße 50 Euro. Der guckt dich an und sagt, was ist jetzt los? Und das ist nur monetär, das ist nur ein Stück Papier. Okay, diese Person wird dein Gesicht nicht vergessen, wird dich extra anlächeln. Und die Frage ist, was denkt diese Person über dich? Und diese Person hat angefangen, über dich zu denken, obwohl du eine Spende wie jeder andere gegeben hast, die eine großzügige war. Aber sie differenziert dich von den anderen Menschen. Und jetzt fängt dieser Mensch über dich an zu denken nach. In den meisten Fällen würde ich jetzt sagen, warum hat dieser Mensch mir so viel Geld gegeben? Und schon hast du einen Einfluss, Ja, den musst du verstehen. Du hast jeden Tag, in jedem Konflikt, in jeder Möglichkeit darauf zu gucken, was ist mein Einfluss? Ich kann nicht alles beeinflussen, aber was kann ich tun für mich? Was muss ich mit mir bewältigen? Was ist mein Wert, den ich vielleicht übertrieben nach oben gestellt habe oder nach unten? Vielleicht, ja, kann ich ja auch meinem Chef gegenüber nachsichtiger sein. Vielleicht kann ich ja ihm gegenüber verständnisvoller sein. Vielleicht habe ich ihn ja auch missverstanden in seinem Wert. Also die Frage, die ich stelle, ist quasi, ist wieder die Perspektive, dass du sagen kannst, okay, was tue ich, damit das, was wir beide vorhaben, oder wir drei, wir fünf, wir zehn, gelingt? Und die Liste ist eigentlich unendlich.
Bei diesem Thema Einfluss, zusammen mit dem Thema, was du vorhin hattest, mit dem, wie sehr man auch vielleicht von den eigenen Prinzipien oder Werten also mal abweichen muss, zusammen mit dieser Kostenrechnung, so was gebe ich und was bringt mir das Team, kommt mir noch ein anderer Faktor in den Sinn, den du sicherlich auch kennst ein Stück weit, und das ist so dieses Gefühl von Fairness in einem Team. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich schon mich auch diesen meinetwegen Teamwerten unterordne, dafür vielleicht wirklich von mir ein Stück aufgebe, weil ich so committed bin, und sehe aber dann vielleicht auch Teamkollegen, die das eben viel weniger machen, weil es vielleicht viel mehr passt, aber weil die vielleicht auch nicht so ein Riesen-Commitment haben und sagen, ach ja gut, dann machen wir das jetzt irgendwie so. Sehe ich so diesen Konfliktherd, dass dann jemand sich auch vielleicht benachteiligt fühlen konnte, obwohl zum Schluss doch alle eben was geben und ähnlich auch wieder an ihrem jeweiligen Commitment festhalten. Wie kann man dann mit sowas umgehen, wenn jemand sich unfair behandelt fühlt, weil er mehr aufgeben muss von sich selbst für das Team als andere?
Zunächst kann ich erst damit umgehen, wenn er es mir mitteilt. Oder wenn es mitgeteilt wird. Das bedeutet, diese Person muss erst immer in einem Gruppengespräch, also in einem Teamgespräch, in einer Dienstbesprechung, irgendwo muss diese Information wieder ins System kommen. Oder die Führungskraft kann das lesen oder der wurde das gesagt. Und dann kann man sagen, es gibt einmal die Variante, die Führungskraft hat eine Idee von einem disziplinarischen Rahmen. Das ist das, was ich von meinen allen gleich erwarte. Zum Beispiel pünktlich sein, da gibt es meistens nie so Ausnahmen. Da wollen sie alle, dass sie gleich pünktlich sind. Aber eine Arbeitslast ist etwas ungleich verteilt. Und dann kann man sagen, je nachdem, wie gleich die Arbeit ist, ist sie sehr leicht zu vergleichen, ist die Unfairness klarer herauszukristallisieren und auch zu benennen. Wenn man sagt, wir haben sehr unterschiedliche Bereiche, kann es sein, ich bin sehr viel kreativer, du hast sehr viel mehr Zeit vorm PC dafür, und das sind sehr verschiedene Arten von Leistung. Die Frage ist, warum guckt diese Person auf, ich mache mehr als die anderen? Jetzt würde ich wieder mir angucken, sagen, okay, warte, gewinnt das Team nicht? Spielt er überhaupt? Nimmt er teil an dem Ergebnis? Er scheint ja zu sagen, ich mache sehr viel, aber ich bin unzufrieden mit der Leistung der anderen. Warum? Weil du weniger machen willst oder weil du glaubst, dass alle anderen mehr machen müssten? Und jetzt frage ich wieder zum System zurück, was ist dein Ziel, was ist deine Motivation, das zu machen? Und warum brauchst du die anderen? Also wenn du sagst, du sprichst über Unfairness, dann kann ich sagen, ich schiebe die Verantwortung ab. Weil fair ist so eine Sache, wenn wir Gegner sind, ne? Dann kann ich fair sein. Ich trete nicht zu, wenn du dich wegdrehst oder okay. Aber wenn wir im Team sind, dann ist ja die Idee eigentlich, dass wir sagen, wir arbeiten gemeinsam an einer Sache und ich mache das mehr als du. Das ist ja nicht unfair, da würde ich sagen, da haben wir unterschiedliche Arbeitsintensitäten oder Ansätzen. Und warum brauche ich dich jetzt, um mehr zu machen? Das ist eine Frage, die ganz oft im Profisport auch gestellt wird. Wie kriegen wir die Leistung erhöht? Und es geht darum zu sagen, okay, wie schaffe ich es, dass mein Gegenüber auch mehr Bock kriegt? Oder erstmal zu ergründen, nimmt der überhaupt wahr oder sie, ob der überhaupt keine 100% gibt? Das größte Problem ist, dass die meisten sagen, ich gebe 100% und die geben 80%. Und der sagt, ich kann gar nicht mehr geben. Das ist meine. Und du sagst, naja, warte mal. Und dann bist du sauer. Anstatt zu sagen, deine Emotion ist eine Information, die erkennt etwas. Ich sage, oh, wunderbar erkannt mit deinem Unfairnessgefühl. Hinterfrag dich, was das genau bedeutet. Adressiere es im Team. Geh hin, sprich ihn an. Sie alle fünf. Ey, ich habe das Gefühl, wir wollen das erreichen und das reicht nicht aus. Dadurch habe ich das Gefühl, dass ich mehr mache als ihr. Oder wenn wir Party machen und wir kriegen alle 50.000, ich kriege genauso viel ab wie ihr, könnt ihr darüber reden, ob ich mehr kriege, weil ich mehr einsetzen kann. Es sind sehr viele verschiedene Themen, die in diesem Fairness-Ding drin sind. Es geht aber letztlich darum zu identifizieren, was führt wieder dazu, dass wir gemeinschaftlich eine Dynamik entwickeln. Die Fairness-Frage, wenn ich sage, wie willst du damit umgehen? Du kannst es nur benennen oder sagen, lieber Schiedsrichter, guck mal genauer hin. Liebe Führungskraft, guck mal genauer hin.
Aber auch da ist ja dann wieder der Punkt, mal jetzt auf Beispiel Führungskraft bezogen. Der Mitarbeiter oder auch der Teamkollege kommt halt dann zu mir beispielsweise und sagt, ich mache mehr als ja. Y. Klär das, kümmere dich drum. Für mich stellt sich immer die Frage, habt ihr überhaupt erstmal miteinander geredet? Habt ihr überhaupt mal eure Wertesysteme übereinander gelegt oder eure Erwartungen aneinander übereinander gelegt? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ihr unterschiedlich viel macht oder dass da eine Diskrepanz gibt. Aber habt ihr miteinander gesprochen? Wäre für mich immer der erste Punkt zu sagen, redet erstmal miteinander. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir das nochmal auf anderer Ebene klären.
Weil ich auf dieses unterschiedliche Menge leisten gar nicht mal so sehr hinaus wollte, sondern auf dieses unterschiedlich viel von den eigenen Freiheiten, mal im Allgemeinen oder von den eigenen Entscheidungen der Gruppe unterordnen. Und ich kenne das zum Beispiel vor allem eben aus Beziehungen, wo dann eben ein Beziehungspartner dann irgendwie auch sagt, ich opfere mich viel mehr auf für dich oder sowas. Also wo es nicht mehr darum geht, dass jetzt jemand im Haushalt zu wenig macht oder irgendwie zu wenig Zeit miteinander verbringt, sondern dass der eine halt sagt, ach du, passt für mich alles, voll easy. Und der andere sich vielleicht auch mega Gedanken macht, so, was ist denn, wenn wir uns mal streiten und was ist denn dann? Und der eine sagt halt immer so, ach, das findet sich schon irgendwie. Wo dann eben auch Leute sich ungerecht behandelt fühlen, weil sie halt sagen, ich weiche von meinem Solo-Programm ab, weil wir eine Gemeinschaft sind. Und du offensichtlich nicht. Kann trotzdem sein, dass die Gemeinschaft gut ist, aber dass denjenigen halt diese Opfer kostet. Und auch das kann ja schon dieses Unfairness-Gefühl erzeugen.
Mein Partner würde ich fragen, wenn wir haben anscheinend unterschiedliche Auffassungen davon, wie viel wir an Wertschätzung oder Anerkennung oder Energie in die Beziehung bringen. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie wir das angleichen können, weil ich das Gefühl habe, dass ich es reduzieren muss, weil du nicht nach mehrmaligen Nachfragen es erhöhen möchtest. Lass uns da mal drüber sprechen, denn ich bin damit unglücklich. Das wäre wieder die Idee, es gemeinschaftlich anzusprechen, sich in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, vielleicht bin ich zu viel, vielleicht bin ich zu wenig, aber ich möchte es mit dir erstmal klären und ich möchte mit dir auf eine Ebene kommen. Mhm. Es kann dann immer mal passieren, und das ist das, was die Realität ist, dass man sagt, nein, wir sind auf völlig verschiedenen Ebenen, dann passt diese Beziehung aber auch nicht. Und dann, wenn du mehr davon möchtest, dann musst du leider zu jemandem gehen. Wenn der andere sagt, auf gar keinen Fall möchte ich hier irgendeine Mühe reinstecken, das ist nicht meins, dann ist es time to go. Also, aber die Frage auch und auch vielleicht wieder zurückzukommen zu dem, was Diego gerade gesagt hat als Führungskraft. Es ist nicht die Perspektive, redet mal miteinander. Du willst das Problem erstmal unter den beiden lösen. Ich verstehe es. Es kommt eine Problematik aus dem Team heraus. Und jetzt musst du sagen, okay, wenn die Problematik jetzt schon bei mir auftaucht, wie beschäftige ich es eigentlich alle? Weil ich glaube, dass dieses Unfairnessverhalten auch von allen anderen wahrgenommen worden ist. Das heißt, es ist eine Dynamik, die sich jetzt unter zwei Leuten vielleicht etabliert oder quasi zeigt als Symptom. Aber die anderen 10 sind auch genervt, wenn die beiden streiten wieder. Und die eine schnippisch reagiert und, ne? Also das heißt, du sagst, warte mal, das Thema möchte ich mal gerne ansprechen, gemeinschaftlich. Ich will wissen, wie das hier ist. Was kann ich dafür tun? Fairness, habe ich hier als Führungskraft was verpasst? Was kann ich tun, damit das Ding ist? Ich will das erstmal adressieren. Wen interessiert das, wen nicht? So, und ich möchte gerne darüber reden, für mich als Führungskraft ist ein Wert, dass alle meine Mitarbeiter gleich behandelt werden und beispielsweise alle die gleiche Arbeitslast tragen. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich damit nicht in Ordnung und ich möchte das gerne klären. Lasst uns darüber sprechen, wie ihr das beide alle wahrnehmt. Und dann nehme ich die 2 mit, aber ich habe das Problem schon mit den anderen 5 auch geklärt. Weil es ist eine Teamproblematik, das ist eine Fairness, weil es kann ja sein, dass 3 Leute schweigen und sagen, Diego, der greift nie ein, weißt du? Der sieht das. Die denken wieder, dass du was siehst, was du nicht siehst. Und du sagst, ich habe das erst mitbekommen, als die bei mir im Zimmer standen. Also es sind Wahrnehmungen und Perspektiven, die immer querlaufen. Und je länger du jemanden kennst, desto blinder wird das Verständnis, weil du sagst, wenn ich jetzt 10 Jahre mit der Frau zusammen war, überrascht bin ich seltener. einfach, ich weiß, wenn sie ausflippt, macht sie das. Wenn sie nach Hause kommt, macht sie da. So, ich kenne diese Person und deshalb ist es sehr wichtig zu kommunizieren. Die Schwierigkeit als Führungskraft würde ich eher darin sehen, dass die Attraktivität dieser Gespräche und der Erfolg dieser Gespräche extrem als gering eingeschätzt wird. Das heißt, die meisten denken, oh, jetzt in so einem Teamgespräch, dann reden wir wieder so Banane halbe Stunde, dann gehen wir auseinander und wieder ist nichts geklärt. Das ist das Problem, warum ich das nicht anspreche, unterdrücke, bis es nicht mehr geht und jetzt davon will, dass du es klärst für meine individuelle Situation. Dann sage ich, nee, warte mal, das ist völlig falsch gedacht. Wir müssen dahin kommen als Klima, dass wir solche Themen ansprechen können. Und Fairness wäre ein Beispiel, was du aufgreifen kannst, um zu sagen, anscheinend reicht es nicht aus, dass wir aufeinander hören, aufeinander zugehen. Das ist meine Erwartungshaltung als Führungskraft. Jetzt bitte darüber sprechen und jetzt möchte ich gerne einen Rahmen schaffen, wo ihr sagt, wie fühlt sich das okay an für euch? Und zwar nicht mit nach dem Motto, oh, jetzt gibt's hier, Sugarcoating oder irgendwas. Es geht darum zu sagen, wir wollen ein Ziel erreichen und es steht etwas uns im Weg, was wir gemeinschaftlich als Problem betrachten müssen und nicht als Problem zwischen uns. Beide haben gemeinsam ein Problem, was wir anders betrachten müssen, weil wenn es zwischen uns steht, gucken wir falsch aufeinander. Das heißt, was ich dir sagen will, Diego, die Perspektive auf die gesamte Gruppenproblematik dort zu legen, wäre schon eine andere. Ich würde nicht sagen, redet, weil die können nicht miteinander reden, sonst hätten sie es schon geklärt. Ich komme nicht zum Chef, wenn ich mit meinen Kollegen reden kann. Ich komme zum Chef, wenn sich nichts ändert. Und du sagst, redet mal wieder miteinander. Ich sage, ja, danke, das habe ich schon gemacht, aber ich lasse das Problem noch mal 2 Wochen gern. Dankeschön. Ja, habe ich noch mal angesprochen, hat nicht geklappt. Und jetzt kommst du rein. Was ist das Problem? Und ich sage, ey, es geht darum zu verstehen, wenn man als Team arbeitet, müssen wir uns einen Raum einbringen, wo wir über etwas sprechen, was uns nun mal widerfährt und was okay ist, dass es widerfährt. Was nicht okay ist, ist, dass wir dabei bleiben, wenn es uns stört. Das ist der Unterschied. Es muss okay sein, dass wir gegeneinander geraten. Das wird in guter Zusammenarbeit immer funktionieren, weil wir uns reiben. Aber die Frage ist, ob die Reibung zu Trennung führt oder zu etwas Gemeinschaftlichem. Und das ist etwas, was man dann etablieren sollte. Dann kann ich nämlich auch über Fairness reden und über alle anderen Themen, die dir wichtig sind und sagen, okay, ich werde gehört, es ist wichtig und die Leute gehen drauf ein. Dann sind wir bei Fairness okay, dann sind wir bei diesen Fragen in einem lösungsorientierten Zustand.
Das heißt, damit trägst du den Konflikt in das Team quasi, den vermeintlichen Einzelkonflikt in das Team rein und gibst dem Team aber auch die gemeinsame Verantwortung, dieses, also nicht nur, dass du es reingibst, sondern dass du gemeinsam als Team dieses Problem halt auch angehst und daran zu arbeiten und es im Endeffekt dann auch zu lösen.
Ja, genau. Also es liegt ja an ihrer Verantwortung, ob sie wollen oder nicht. Also es lohnt sich, es löst ja keiner. Es können sie, sie können es nur lösen.
Ja, da kommt bei mir jetzt genau dieser gedanklicher Konflikt rein aus dem Urverständnis, Grundverständnis. Wenn jetzt jemand kommt, ey, ich habe hier das und das Problem und du sprichst es in der großen Gruppe an, dass du diese Person dann bloßstellst. Und somit quasi möchtest du den Konflikt vermeiden, diese Person bloßzustellen, verhinderst aber, dass der Urkonflikt an sich gelöst wird. Okay. Das war so der erste Gedanke, der aufgemacht, du es angebracht hast. Aber es ist halt der Konflikt eines Konfliktes.
Naja. Und auch wenn wir einmal in dieser Metaebene sind, kommt mir nämlich der Gedanke, ist natürlich auch schon wieder, wenn dann jetzt da 2 Kollegen auf den Chef zukommen und sagen, hey, du musst uns mal helfen. Oder wenn das Paar zur Eheberatung geht und sagt, hier, mach doch mal jetzt ein paar kluge Fragen, dass wir wieder zueinander finden oder sowas. Dann ist das ja auch schon wieder für sich eine Krise. Das heißt, du bist wieder in diesem Emotionsmodus. Offensichtlich ist es also auch praktikabler, wenn du das ohne Krise auch schon mal machst. Das heißt, auch wenn alles läuft, wenn du mal ansprichst, hey Leute, wie ist denn eigentlich euer Verständnis von Fairness? Hey Leute, wie ist denn eigentlich euer Verständnis von Arbeitslast? Hey Leute, wie ist denn eigentlich euer Verständnis von Gerüchten oder offener Kommunikation? Wenn gar keiner sich gerade angegriffen fühlt oder in der Ecke gedrängt fühlt. Weil dann sind Leute auch quasi wirklich mit dem Kopf und nicht nur mit dem Herz dabei und können sich sagen, hey, ja, stimmt schon, wenn es mal Gerüchte gibt, dann würde ich gerne, dass wir so damit umgehen. Und dann sagt der andere, nee, das ist ja völlig Blödsinn, ich will das lieber so. Und du kannst dir da deinen Modus zusammenstellen, wo du dich dann dazu committest. Und wenn es dann eintritt, dann haben alle wieder diese Sachebene zumindest so ein bisschen zum Festhalten, wo sie sagen, kotzt mich gerade voll an, aber ja, wir hatten ja damals gesagt, wir wollen das so tun.
Hast du super auf den Punkt gebracht. Genau.
Nochmal zu den Spitzenteams zurück und zu deinem magischen Dreieck. was du uns gerade mitgegeben hast. Das Zusammenspiel von Ziel, gemeinsamer Verantwortung und Kompetenz. Wir haben uns jetzt sehr stark über Ziel und gemeinsame Verantwortung unterhalten. Wenn es jetzt zum Thema Kompetenzen geht, ich meine, wie gehst du daran? Also entweder habe ich die Kompetenz oder ich habe sie nicht. Entweder passe ich in, habe ich diese Rolle inne oder ja, halt auch nicht.
Da gibt es dann, da kannst du nicht viel dran machen. Das ist das Geschäft dann der Profis im Fußball, ob du 10 Millionen, 5 Millionen oder 2 Millionen für einen Spieler ausgibst und hast verschiedene Qualitäten. Mhm. Auch, ja, das ist wie mit deinem Gehalt, ob du jemandem 10.000, 50.000, 100 oder 250.000 gibst, das sind andere Fachkompetenzen. Es gibt aber auch persönliche Kompetenzen und auch Teamkompetenzen. Und die werden oftmals nicht bedacht, wenn du jemanden in seiner Kompetenz einstellst. Also, wenn ich sage, es ist eine sehr anstrengende Persönlichkeit, die eigentlich sehr egoistisch handelt und eigentlich nur auf sich bedacht ist, ist aber die Koryphäe in einer Sache. Oder ich nehme jemanden, der das 20% schlechter macht, mit dem aber alle zusammenkommen, der offen ist, sich austauscht, mit ihm arbeiten lässt, wo siehst du das größere Potenzial für das Team? Dann doch in der zweiten Person. In der ersten siehst du auch schon den Konflikt und ich sage, ja, das wird meistens ausgeblendet. Also Lionel Messi zum Beispiel, der ist so gut, das ist egal, wie der drauf ist. Verstehst du? Das verzeiht ihm, ja, das verzeiht ihm alle. Dann sagt er, der kompensiert 5 Spieler auf dem Feld. Das gibt es auch. Es gibt auch eine Funktionalität und eine Pragmatik, ne, in Teams. Also, aber grundsätzlich geht es darum, dass es nicht um den besten Fachidioten geht, sondern die höchste Qualität zu bekommen, die integrierbar ist in dein System. Das ist auffällig auch, wenn du über die Kompetenz gehst, im Nachwuchsleistungsbereich der Fußballer, wird Teamentwicklung nicht wirklich verstanden oder geschult. Also da werden Individuen geschult, die sich durchsetzen in Teams, um ins nächste Team zu kommen. Und dann kommen sie mit einer Mentalität ins Team, um sich wieder durchzusetzen. Wenn du aber immer dich durchsetzen willst, dann bist du irgendwann auch nur gut im Durchsetzen und kommst in ein Team an, wo jetzt alle funktionieren müssen zusammen. Weil man kauft ja ein, um zusammen jetzt 11 zu spielen, wir wollen gemeinsam Erfolg und dann willst du dich wieder durchsetzen. Ja, und weißt du was, wonach Vereine gucken? Nach individuellen Stats. Die gucken, wie lange bist du gelaufen, wie viele Tore hast du geschossen, die individuelle Fähigkeit. Statt mal zu sagen, woran bemessen wir eigentlich die Teamfähigkeit eines Spielers, um zu sagen, ey, der ist integrierbar in unser Team. Ich brauche den ja nicht, wenn der unser Team schlechter macht. Und das ist eine Komponente, wo ich sage, Diego, die Fachkompetenz, die musst du als Fachprofi einschätzen können. Kann er die Grafik bauen, kann er die IT-Lösung herleiten, whatever. Aber du kannst gucken, wie er sich gibt im Sozialen, wie seine Teamfähigkeit ist, wie systematisch er auf einen Organismus guckt, des Teams. Da würde ich sagen, der ergänzende Punkt ist, dahin zu gucken, aus einer Teamperspektive, nicht so sehr aufs Fachliche. Das Ding ist ausgelutscht oder durch.
Das heißt, am Ende kannst du auch Teams zusammenstellen, wo du das eben mischst, wo du so ein paar einzelne fachliche Leistungsträger hast, die vielleicht aber eben schwieriger einzufangen sind oder einfach auch zu connecten mit dem Rest der Organisation und dann wieder eben ein paar Teamplayer, die fachlich irgendwie auch schon ihre Aufgabe so grundsätzlich wahrscheinlich erfüllen, sonst klappt es ja nun auch gar nicht, wenn das eben nicht zumindest so ein Mindestlevel erfüllt, die aber eben eher motivieren oder die auch ein bisschen einbremsen und auf einer gewissen Vertrauensbasis auch diese Key-Player zusammenkitten mit dem Rest der Mannschaft.
Da gab es doch auch im relativ, ja, wenn man das die Basketball-Szene verfolgt, relativ berühmten Fall, gerade in der Zeit, wo Jordan für die Bulls gedraftet wurde. In dem Draft hatte doch, glaube ich, Portland sogar die High-Card und hätten Jordan vor den Bulls ziehen können, haben sich aber für einen anderen, ich kaufe den Namen gerade nicht, für einen anderen Spieler entschieden und so ein bisschen von der Historie heraus drauf geschaut, hat man halt auch gesehen, dass der Coach, der die Spieler gedraftet hat, sich mehr darauf konzentriert hat, wirklich ein homogenes Team zu schaffen, die halt mehr aus Gebern bestand, als jetzt ein Jordan, der als Einzelgänger da durchgepaced ist, wenn man es mal ein bisschen negativ betrachtet. Ich glaube, der hieß Isaac, der Coach, der das so ein bisschen verantwortet und hat auch die Trailblazers da relativ gut aufgestellt in den letzten 10, 20 Jahren.
Das weiß ich nicht, aber da kann ich nachvollziehen.
Ah, okay, gut, dann war ich vielleicht ein bisschen zu tief drin, aber grundsätzlich finde ich halt auch dieses Konzept deutlich, deutlich besser und habe auch sehr viel Respekt davor, wenn jemand in der Lage ist, wirklich auch die von der Persönlichkeit auf die sozialen Kompetenzen zu schließen und dann eher vielleicht bei den fachlichen Themen einen Abstrich zu machen, so nach dem Motto, gut, das kann ich der Person auch noch beibringen. Aber soziales Verhalten, Persönlichkeit, das ist normalerweise schon gegeben.
Was mir immer wieder auffällt, ist die individuelle Perspektive. Ihr guckt jetzt auf eine Person. Ich sage, es macht, Benny hatte gesagt, es ist, kann man Leute zusammenmixen. Ich sage, diese ganz starken, queren Charaktere, die haben sehr starken Einfluss. Mehr als andere, positiv wie negativ. So, sowohl als auch. Und du kannst sowas immer, ich sag mal, in so einem Maßstab 1 zu 10 kannst du so einen Typen kompensieren, vielleicht mal 2 zu 10 so eine Charaktere, ne? Dass du so schräge ja, Hochperformer da drin hast. Es geht aber letztlich darum, dass die gemeinschaftliche Leistung immer mehr ist. Und Jordan hat das auch nicht alleine gewonnen. Also er sagt immer Jordan, der hat aber nicht alle Punkte gemacht und alle Rebounds geholt und das ganze Feld, wenn ihr mal den Rodman nimmt oder den Pippen, die waren auf ihrem Gebiet auch Koryphäen, aber die haben halt andere Sachen gemacht und haben sich da, waren auch Star-Allüren, wenn du Rodman nimmst. Ne? Also, worum es geht ist, dass ihr verstehen müsst, die Leistung, die ihr bringen wollt im Team, die geht nicht mit der einen Fähigkeit und, oder mit der anderen, sondern nur in Kombination. Und es geht dabei, dass ich sage, ich brauche soziale Fähigkeiten, um diese fachlichen Fähigkeiten zusammenzukriegen. Es ist also eine Notwendigkeit, dass wir diese fachlichen Themen zusammenkriegen, weil im Separat wäre es eine Individualarbeit. Nur gemeinsam vernetzt in einem Team können Teams tatsächlich ihre volle Potenzial ausschöpfen. Und das klingt so bescheuert, aber dieses Fachliche bleibt meistens auf der Strecke, weil man politisch so ist, weil man sich nicht vertraut, weil man dem anderen es nicht gönnt, weil man, ja, da gibt es so viele Faktoren, wo ich sage, wir waren nicht in der Lage, unsere Dissens, unsere Beziehung so aufzubauen, dass wir unsere fachlichen Komponenten zusammenkriegen. Und da sage ich, da ist jede Kompetenz erstmal egal, weil wenn du sie nicht zusammenkriegst, ist sie nichtig. Dann steigen wir trotzdem ab. Dann kannst du noch so toll ins Tor schießen, wenn du keinen Bock hast, mit zu verteidigen, dann wird das hier nichts. So. Und das verstehen die wenigsten. Sie denken immer, also, oder was ich raushöre bei euch, ist eine individuelle Perspektive, sich singulär Dinge anzugucken. Ich gucke immer auf das Gemeinsame. Ich gucke immer auf das Kollektiv. Ich gucke immer auf die gemeinschaftliche Verantwortung. Und wie kann jetzt jemand, wenn es um Zusammenhalt geht, dann geht es immer darum, warum tendiere ich zur Mitte? Warum tendiere ich zum Miteinander? Was ist mein Drive? Und es kann verschiedene Drive geben. Individuelle Antriebe, gemeinschaftliche Antriebe. Es kann finanzielle Anreize haben, sportliche Anreize, whatsoever. Je mehr du hast, desto besser. Wenn 3 wegfallen, hast du immer noch 2 zur Mitte zu tendieren. Die meisten in einer Firma haben das Problem, es gibt nur einen Anreiz, fällt der weg, habe ich keinen Anreiz zur Mitte zu tendieren. Und die Anreize zu erhöhen, ist extrem wichtig, damit ich mir den Stress gebe, mit Diego und Benny mich zu zoffen, und sagen, das ist total anstrengend, aber das Ergebnis war gut. Und dann gehe ich nach Hause, aber ich habe trotzdem Geld, ich habe trotzdem Anerkennung. Heute mag ich Benny nicht so gerne. Aber wenn wir durch den Regen gehen, mag ich nächstes Mal Benny vielleicht auch. Und vielleicht habe ich weniger Geld, aber dann zieht mich Benny durch und seine Beziehung. Ja, also es geht darum zu verstehen, dass der Zusammenhalt daraus besteht, dass alle Individuen zum Gemeinsamen streben. Nicht, weil ich es sage, weil du es möchtest. Das hat ja Benny vorhin gesagt, auch mit der Beziehung. Es gibt einen, der da nicht hinstrebt und die andere sagt, ich möchte was ganz anderes. Wir ziehen nicht in die gleiche Richtung. Und darüber kann man sich reflektieren, darüber kann man herstellen. Oftmals sind das Missverständnisse. Also da ist viel mehr Potenzial drin, als zu erkennen, das ist so. Es geht also darum zu sagen, jeder Profi hat für sich klar, was er braucht. Wenn man über Profis meistens spricht in der Teamarbeit, dann geht man davon aus, dass Leute wissen, was sie von der Teamarbeit haben und was sie alles investieren können damit. Richtig gute Teamarbeitsprofis, die investieren in das gesamte Team, in das Hallo, in das, sobald ich die Tür betrete, weiß ich, dass ich Einfluss nehme auf dich und mein Gegenüber. Und ich weiß, dass diese Investment wird nie falsch sein. Und deshalb sage ich, wenn ich irgendwo reingehe und Maximum erreichen möchte, dann werde ich mit jedem positiv beeinflussen, den ich sehe. Und ich werde jedem wahrhaftig begegnen und ich werde mit jedem versuchen, einen Konflikt konstruktiv zu lösen. Ich werde mein Bestes dafür geben. Und ich weiß, das werde ich der beste scheiß Teammate sein, den sie haben. Mhm. Das ist meine Einstellung. Ich gehe nicht rein, ich sage meine beste Arbeit. Ich werde heute nach Hause gehen und werde Leute mich vermissen lassen in meinem Job. Keiner, der im Team arbeitet, der das gerade hört, oder sag mal 1%, sagt, ich gehe morgens zur Arbeit und ich werde der beste Teammate sein. Ich werde sagen, das ist, wenn die in 10 Jahren aufhören, werden die über mich sagen, das war der krasseste Typ, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Wer macht das? Ernsthaft? Als Zielstellung morgens? Ich mache das. Ich gehe in Teams und sage, wenn die mit mir gearbeitet haben, die werden keinen besseren Teamcoach sehen. Und die werden feststellen, dass wenn sie eine Dynamik entwickelt haben, dass sie meinen, wow, das habe ich auch noch nie erlebt. Ich möchte, wenn ich in ein Teamcoaching gehe, möchte ich, dass Leute begeistert sind. Weil ich sage, der Prozess, der ist anstrengend genug. Es geht darum zu sagen, das ist etwas, was mir extrem zusagt, was mir extrem hilfreich ist. Und die Form, die Sprache, der Klang, der Geruch, das gefällt mir alles. Und jetzt das auch noch im Stressmoment herzustellen, das ist mein Anspruch. Und die meisten Leute lassen den Anspruch dann fallen. Also zum Beispiel von Benny zurück. Es ist jemand, der sagt, ich tue mehr als der andere, verstehe ich. Aber wie lange hältst du das aufrecht? Das kannst du ja bis ins Leben Ende machen. Ich verlasse dich trotzdem nicht. Ich halte das aufrecht für mich und ich glaube daran, dass wenn ich das einen Einfluss mache, dass du irgendwann dazukommst. Und irgendwann wirst du merken, nach 20 Jahren, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich mache das. Das wäre eine Überzeugung. Oder Leute sagen, naja, ich mache das ein halbes Jahr und dann lasse ich es sein. Sage ich, ey, auch okay. Aber die Frage ist, wenn ihr Leute beeinflusst, ist es, geht ihr zur Arbeit oder auch zur Kasse oder egal, wo ihr hingeht auf der Straße, die nächste Begegnung, die ihr habt, macht ihr die wirklich zu einer Begegnung, wo Leute sagen, wow, dieser Mensch ist mir anders begegnet. Wenn ihr das anfangt zu tun als Teammate, dann werdet ihr sehen, und das ist das Problem, was ich habe romantisch gesehen, dass da keiner mehr dran glaubt. Dass wenn ich zur Arbeit gehe und ich habe diesen Einfluss, dass ich so viele Menschen beeinflussen kann mit dieser Haltung jeden Tag. Weil komischerweise sagen doch alle, oh, der negative Einfluss, der wirkt auf mich, du bist unfair, guck mal, ich sehe das. Ja, dann werden die auch sehen, dass du positiv reagierst oder etwa nicht.
Ich kann da sogar noch ein bisschen ins Positive kehren, Hinak, dass wir hier nicht mit so einem ganz blöden Gefühl rausgehen. Und zwar ist das ein interessanter Aspekt mit dieser gegenseitigen Beeinflussung, über den Diego und ich im Vorgespräch auch gestolpert sind. Ich kann ja meine Begeisterung für Surfen nicht so gut verbergen und habe da auch die interessante Beobachtung gemacht. Das Surfen ist ja was Einzelnes. Das machst du für dich selber erstmal, wenn da jemand zuguckt, ist halt ganz cool, aber du machst das für dich. Du stehst allein auf diesem Brett. Du kannst dann nicht irgendwie dich von jemandem festhalten lassen oder sowas. Du kannst dir Tipps holen, aber machen musst du es zum Schluss selber. Trotzdem ist das irrsinnig, wenn du das als Gruppe irgendwie betreibst zur gleichen Zeit. Wenn du eine geile Welle stehst und wirst du der Welle runtergeschleudert, tauchst wieder auf und dann siehst du um dich rum 3 Leute stehen, die den Daumen nach oben recken und yeah rufen. Das ist unfassbar, was das für Kräfte freisetzen kann, wo du sonst vielleicht nach dem 3. Tag sagst, auch weißt du was, das ist mir alles zu anstrengend und so aber halt mitbekommst, macht das Bock, ich will noch mehr, ich gehe noch mal rein und gib mir mehr davon. Also auch da ist dieser Einfluss, es müsste keiner machen. Und wenn es Leute aber trotzdem machen und einfach sagen, yeah, voll geil gemacht, weiter so, dann kann man das auch fast so als eine Art Team wahrnehmen, obwohl jeder an seinem eigenen Ergebnis schraubt. Und da kann man auch diesen positiven Einfluss so richtig krass wirken sehen.
Kurze Frage an dich. Wann hast du angefangen, yeah zu sagen und den Daumen zu heben beim Surfen?
Als es mir Spaß gemacht hat. Also ich habe für mich gemerkt, das ist was unfassbar Geiles, was ich hier gerade tue. Habe mich dadurch auch unfassbar in die anderen Leute reinversetzen können. Und wenn jemand dann irgendwie am 3. Tag, nachdem er das Paddeln gelernt hat, dann auf einmal steht auf dem Brett, habe ich mich gefreut wie ein Idiot und habe laut yeah gerufen, auch wenn der mich vielleicht gar nicht gesehen hat in dem Moment.
Das ist dasselbe Gefühl hatte ich auch beim CrossFit. Bist ein Einzelkämpfer, wie beim Surfen? Du machst halt deine Reps, deine Übungen und im täglichen Wood kämpfst du halt gegen dich selber. Aber dann hast du halt jemanden neben dir stehen, der dich einmal anfeuert, der überhaupt nichts mit deiner Performance zu tun hat, aber der steht neben dir und feuert dich an. Und das setzt Kräfte frei. Ich kann das 100%ig nachempfinden. Ist ein richtig cooles Phänomen in dem Zusammenhang und bringt uns auch wirklich zu diesem Perspektivwechsel, den du uns gerade aufgezeigt hast. Das ist so wirklich dieser Spiegel, der uns gefehlt hat in der ganzen Diskussion. Wir waren halt, sind halt Individuen und wir gucken auf uns. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und wir gucken auf unsere Leistung. Aber wirklich diesen Spiegel an uns vorzuhalten und uns als wir zu sehen, das ist ein Wow-Effekt. Also hat man nicht oft, aber heute, ja. Danke.
Und zu verstehen, wir haben diesen Einfluss. Genau. Danke dir, Hinak. Waren viele, viele coole Kerngedanken dabei. Möchtest du noch was sagen? Abschließend.
Ihr habt das so schön zusammengefasst und ihr habt das emotionale Verständnis, Empathie, Menschlichkeit jetzt einfach mal am Ende so ganz kurz und das ist exakt das, worum es geht mit Menschen. Und die Frage ist doch, wenn ihr das realisiert habt, dass ihr diesen Einfluss habt im Surfen und im CrossFit, dann ist das, da ist ein Geheimnis drin. Und die Frage ist die, ob ihr dieses Geheimnis auch anwendet für euer Unternehmen, zum Beispiel im Team. Was kann ich nachempfinden, was dem anderen schwerfällt, wo er meine Wertschätzung und Anerkennung als Profi und Kollege braucht? Und wenn ich sage, ja Mann, das fiel mir auch schwer, korrekt, geile Präsentation, High Five, du hast den Manager so und so in die Schranken gewiesen oder den Kunden. Diesen Gedanken mitzunehmen, ich sage dir, alleine wenn ihr den mitnehmt und mit dieser Haltung des Surfens, des Crossfittens, wie auch immer, und seid es Einzelkämpfer, dann werdet ihr merken, dass ihr Menschen berührt und ihr habt den Schlüssel dazu verstanden, wie ihr Menschen beeinflusst. Genau wie ihr es gerade gesagt habt, besser hätte ich es nicht sagen können, wir hätten das auf die letzten 2 Minuten reduzieren können.
Gut, dann stellen wir den Rest raus.
Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Hinak. Das war erkenntnisreiches und ziemlich cooles Gespräch. Danke dir.
Danke.
Danke.
Das war Icarus, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast. Wenn ihr über die nächste Folge benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert uns doch einfach. Genau da, wo ihr uns gerade im Moment anhört. Bis zum nächsten Mal.